SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Karlsruher Prinz-Max-Palais. Seit über 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Raum jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast Daniela Striegel aus Wien. Sie ist Literaturkritikerin, Literaturwissenschaftlerin. Sie schreibt unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und ich glaube so gut für jedes österreichische Medium. Beate Tröger ist dabei, sie ist Literaturkritikerin unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, für den Südwestrundfunk und auch für den Deutschlandfunk. Und Hubert Winkels war langjähriger Literaturredakteur beim Deutschlandfunk und seine Rezensionen sind nun unter anderem in der Süddeutschen zu lesen. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden lesen Isabel de Mey und Sebastian Miro. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im Januar. Und Federn überall heißt der neue Roman von Bachmann-Preisträgerin Nawa Ebrahimi, der im Luchterhand Verlag erschienen ist. Hubert Winkel, es geht ja nicht nur um Federn in dem Roman, sondern vielmehr um verhärtete Hühnerbrüste, um 6 Figuren in einer norddeutschen Kleinstadt, die mit einem riesigen Geflügelzerlegebetrieb zu tun haben. Stellen Sie uns doch mal Figuren und Setting vor.
Ja, es stimmt. Das sind 6 Figuren, die miteinander im Gespräch sind, im Kontakt sind, in einer kleinen, eigentlich fiktiven Stadt im Emsland. Emsland steht sozusagen für das Ende der Welt. Es gibt da keine große Stadt, niemand kennt das Emsland. Und da kann man solche verbrecherischen Dinge tun, wie 65.000 Hühner schlachten an einem Tag und 20 Millionen in einem Jahr, ohne dass es irgendjemand weiß, bemerkt und auffällt. Inklusive des Personals des Romans, das damit zu tun hat. Das ist jetzt eigentlich kein Fall für viel Unterhaltung, Humor, Ironie. Ist es aber in diesem Fall doch, was ein bisschen überrascht, da Nawa Ebrahimi mit ihren bisherigen Büchern und auch mit ihrem Text in Klagenfurt davon weit entfernt war, sondern wir haben historische Grausamkeiten, die mit dem Iran, auch mit dem Krieg Iran-Irak zu tun hat, übersetzt in relativ komplizierte Prozesse der Erinnerung und der Darstellung der Erinnerung in Kunst und der Aufhebung sozusagen der Realität des Krieges und des Schreckens in einer westlichen Kunstsphäre. Davon ist hier auf den ersten Blick nichts zu spüren. Erst nach der Lektüre des Buches könnte man darauf kommen, dass eine ähnliche Struktur schon herrscht, aber dann hat man sich schon auf eine bestimmte Weise auch sehr amüsiert. Es ist ein humoristischer Roman, auch zu meiner Überraschung. Die Figuren, also diese 6, die miteinander verkoppelt sind, plus 2, deren Biografien auch erzählt werden, innerhalb der Erinnerungen dieser 6, also es sind im Grunde 8, die miteinander verdrahtet sind, haben erstmal das Problem, dass jeder Einzelne einem falschen Selbstbild aufsitzt, was wir relativ leicht merken sozusagen als Leser. Also das ist eine personale Erzählform. Die Erzählerin versetzt sich sozusagen rein in diese Figuren, redet aus den Figuren, meistens erlebte Rede. Und das 6-mal. Und das ist mal der erste ironische Bruch, dass jede Figur sozusagen völlig neben ihren eigenen Möglichkeiten, Perspektiven, Selbsteinschätzungen steht. Und der zweite ist, dass sie Interesse an einer anderen Figur haben, aus Gründen, die mit der anderen Figur in ihrer wesentlichen Struktur überhaupt nichts zu tun haben. Das ist aber vice versa so, sodass sich jetzt bei dieser Darstellung schon herausstellt, mindestens an 3 Schnittstellen verfehlen sich alle. Also die einzelnen Subjekte verfehlen sich, die Subjekte untereinander verfehlen sich auch. Der ganze Roman baut sich auf anhand der Namen dieser Figuren, also wir haben ein Kapitel über Anna, über Roschi, über Sonja Merkhausen. Und man müsste jetzt, um den Roman sozusagen in seiner sinnlich emsländischen Fülle zu charakterisieren, über die Personen was sagen. Das kann ich jetzt nicht in der kurzen Zeit über alle machen. Aber zentral ist, alle haben in irgendeiner Form mit dieser Geflügelfirma zu tun. Also die Hühner schlachtet, die sie zerlegt und die sie dann zubereitet, bis sie irgendwie in Schnitzelgröße auf den Tisch kommen könnten. Wobei, sage ich mal vorweg, das Töten dieser Hühner, die eigentliche Schlachtung, das eigentlich, wenn man so will, die Grausamkeit an der Schöpfung überhaupt keinen Niederschlag findet in dem Buch. Man ahnt, dass es ganz am Ende zu einer Explosion kommen könnte, wo die Federn aufstieben, die im Titel stehen. Denn irgendwo muss geschlachtet werden, wenn so viele Federn fliegen. Stattdessen haben wir es mit einer Frau am Band zu tun, die diese Hühnerbrüstchen abtastet, mit einer anderen, sehr karriereorientierten Frau, die die Abtastfrequenz an diesen Fließbändern erhöhen will.
Vielleicht sollte man ganz kurz an diesem Moment innehalten und noch kurz ergänzen, denn sie tasten diese Hühnerbrüste deswegen ab, weil in der Massentierhaltung ein Phänomen auftritt, das Wooden Breast Syndrom, und diese verholzten Hühnerbrüste, die schmecken einfach nicht so gut und sind nahezu ungenießbar. Und ich glaube, wir sollten jetzt schon so langsam zu der Lesestelle überleiten, um einen Eindruck zu bekommen von dieser Prosa. Herr Winkels hat gerade eben schon gesagt, es gibt so ganz unterschiedliche Perspektiven. Ein Name ist schon gefallen, Anna. Anna ist gewissermaßen eine Prozessoptimiererin, die die Aufgabe hat, ja, das Ganze in der Abfolge zu beschleunigen und ganz sicher diese verholzten Hühnerbrüste herauszufinden. Also, aus dem Roman von Nawa Ebrahimi und Federn überall liest nun Isabelle Dumé.
Anna betrachtete die unterschiedlichen Parameter auf ihrem Monitor. Hähnchenfleisch dargestellt in Kurven und Diagrammen. Die entscheidende Kurve lag ein ganzes Level unterhalb dessen, wo sie liegen sollte und wo sie bis gestern gelegen hatte. Weshalb nur waren die Werte jetzt alle verrutscht? Das wies auf ein systematisches Problem hin, auf etwas, das sie bislang nicht berücksichtigt hatte. Auf einen Umgebungsparameter womöglich, der seine Wirkung auf die Kamera erst nach längerer Zeit in der Zerlegungshalle entfaltete. Was konnte das sein? Oder vielleicht schwankte die Temperatur? Oder es gab eine Lichtquelle, die sie nicht berücksichtigt hatte? Sie öffnete in der Software die Grundeinstellungen. Schräg rechts hinter dem Monitor sah sie im Hintergrund die Frauen am Band. Sie suchte in den Einstellungen nach dem Parameter Umgebungstemperatur. Sie schob die Frauen in ihrer Wahrnehmung so weit wie möglich in den Hintergrund, aber deren rhythmische Bewegungen ließen sich nicht verdrängen. Es blieb, wenn auch nur unscharf, das Hochheben, Tasten, Fallen lassen. Hochheben, Tasten, Fallen lassen. Das Hochheben, Tasten, Fallen lassen. In unregelmäßiger Frequenz unterbrach eine Wooden Breast den Rhythmus, aber selbst diese Unregelmäßigkeit ergab mit der Zeit ein Muster. Sie klickte sich zunehmend verwirrter durch die Software. Etwas an dem Muster berührte sie unangenehm. Es drängte sich ihr auf wie eine disharmonische Melodie. Aber wie konnte das sein? Muster sollten eigentlich beruhigen, das menschliche Bedürfnis nach Ordnung stillen. Sie drehte den Monitor, soweit es ging, weg von den Frauen. Sie ließen sich jedoch nicht gänzlich ausblenden. Sie blieben am äußersten Rand ihres Gesichtsfeldes bestehen. Jesus Maria, Fokus, Anna, Fokus! Mit Golden Eye hatte sie Merkhausen in Aussicht gestellt, wären bis zu 240 Filets in der Minute zu kontrollieren. So viel schaffte kein Mensch. Und Golden Eye war zusätzlich imstande, verschiedene Grade der Verhärtung zu unterscheiden. Leicht verhärtet, schwer verhärtet. Leicht verhärtet ließ sich abzweigen und in die Nuggets- und Wurstverarbeitung weiterleiten, und müsste nicht, wie jetzt, zu Tierfutter verarbeitet werden. Ihre Technologie konnte einfach alles seiner optimalen Bestimmung zuführen. Und das war doch letztlich das Ziel allen Strebens, oder?
Isabelle Dumé las aus Nawa Ebrahimis Roman und Federn überall, erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 4 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Beate Tröger, die Prozessoptimiererin Anna soll also ein Verfahren entwickeln, das die verhärteten Hühnerbrüste auf dem Fließband der Geflügelfirma Möllring erkennt. Wir Leserinnen und Leser werden in ihren inneren Monologen oder in erlebter Rede darüber aufgeklärt, wie der gefräßige Kapitalismus funktioniert. Was bietet der Roman sprachlich?
Das ist gleich die Kernfrage, und sie zielen, lieber Carsten Otte, leider genau in das problematische, dunkle dieses Buchs hinein, das von der ersten Seite an mich wirklich ratlos über die Frage gelassen hat, ob hier ein Lektor oder eine Lektorin vielleicht den Job nicht richtig gemacht hat. Da sind so viele Stilblüten drin, dass man einen ganzen Strauß draus binden kann, angefangen von den farblosen Augen eines Mannes, also da habe ich gedacht, um Himmels Willen ist der ein Zombie, bis hin zu Sätzen wie, die beiden fassten sich, also man muss sich vorstellen, das ist eine Liebesszene, die beiden fassten sich im Bett erst kurz die Geschichte ihres Landes für den anderen zusammen. Dieser Satz steht da. Da frage ich mich wirklich, hat das Lektorat irgendwie Urlaub gemacht oder geschlafen? Ich könnte jetzt unendlich viele dieser Stilblüten zitieren. Ich lasse es. Es haute ihn fast aus den Socken. Ja, was denn nun? Entweder oder. Also es haut einen aus den Socken oder man bleibt halt drin. Damit ist jetzt noch gar nichts über diese Fragen gesagt, die mich dann an dem Roman eigentlich mehr interessieren. Nämlich, in welcher Weise wird hier über Milieus erzählt? In welcher Weise wird hier über Geschichte erzählt? Wie wird diese Geschichte, die aus lauter Einzelgeschichten, Hubert Winkels hat es gesagt, zusammengesetzt ist, erzählt. Und darüber wäre nochmal separat zu reden, aber an der Stelle vielleicht ein Semikolon.
Ich bin gespannt, ob Daniela Striegel ihren Wortbeitrag auch mit so einem langen Atmer beginnt. Wie würden Sie denn die literarische Qualität des Romans beurteilen?
Ich wäre nicht so streng wie Beate Tröger. Es ist ein satirischer, unterhaltender Roman, der auch eine Milieustudie sein möchte. Und ich finde, das gelingt ihm auch. Es gibt Figuren, die Überraschendes bieten, zum Beispiel dieser Manager Merkhausen. Das ist ein Mann, der in seiner eigenen Wahrnehmung natürlich anders wirkt als auf die Frau, die er datet. Und diese Kluft zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, die kann manchmal schmerzlich bewusst werden. Aber er ist jedenfalls kein Bösewicht. Er macht einige Fehler, er macht blöde Witze, er ist dick, er hat das Sagen, aber gleichzeitig ist er auch ein irgendwie liebenswerter Mensch und beide Seiten des Charakters werden einem plausibel gemacht. Was ich an dem Buch eher problematisch finde, wobei man natürlich wirklich einige Schwachstellen im Stil und in der sprachlichen Gestaltung bemängeln muss, aber was ich wirklich problematisch finde, ist, dass sehr, sehr viele Themen gebündelt werden. Also gut, es gibt einen Flüchtling und der Flüchtling kommt aus Afghanistan und der ist auch, das genügt noch nicht, intersektional, er ist auch noch fast blind. Deswegen kann er nur ein guter Mensch sein. Also da wird das Klischee schon spürbar. Aber was wirklich stört, ist diese polnische Geschichte für mich. Es geht dann eben auch noch um den Holocaust, auch noch um den Zweiten Weltkrieg, um eine polnische Enklave im Emsland. Es ist jetzt interessant, was man da alles erfährt, aber es überfrachtet für mein Empfinden diesen Roman, der mit der Massentierhaltung und mit der Automatisierung und der künstlichen Intelligenz und der pubertierenden Tochter und dem einsamen Manager schon ziemlich belastet ist.
Vielleicht gebe ich mal das Wort an Hubert Winkels. Ist das Buch überfrachtet? Also wir haben ja schon gehört, es gibt sehr, sehr viele Themen, Massentierhaltung, Arbeitsethik, Mutterschaft und so weiter, Holocaust. Also da kommt einiges zusammen in diesem Roman, der so unterhaltsam daherkommt. Wie würden Sie das beurteilen?
Naja, die Polin, von der Frau Striegel gerade sprach, die hat ja sogar noch Kontakt mit einer Polin ganz anderer Herkunft, bei der sie nämlich als Aushilfe arbeitet sozusagen und Geld verdient. Das heißt, die ist in mindestens vier Richtungen verdrahtet mit den Figuren in dem Roman. Und das haben wir jetzt als ein Beispiel rausgegriffen, von dem Thema Polen mal abgesehen, für diese extreme Vielfalt, man kann auch sagen Überladung des Romans, aber der Witz bei dem Roman, ich bin sicher in der Absicht, ihn zu schreiben, ob es gelungen ist, müssen wir ja jetzt irgendwie ausbaldowern, besteht haargenau darin, dass wir so viele unterschiedliche Motive haben. Bei den, wenn man so will, europäischen Figuren sind sie über diese polnische Connection wesentlich organisiert. Und dann haben wir die Afghanistan-Iran-Beziehungen, weil zwei Migranten oder Migrantinnen aus den Ländern kommen, die auch noch zusammenkommen, um zusammen ein Gedicht zu schreiben. Das Gedicht soll dazu dienen, dem halbblinden Afghanen eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu organisieren. An der Beschreibung merkt man schon, wie aberwitzig das ist. Aber die Literarizität besteht genau darin, diesen Aberwitz oder das, wenn man so will, Hirnrissige daran, sozusagen so fein miteinander zu verbinden, dass es quasi an allen Ecken und Enden auch stimmt. Ob man jetzt die einzelnen Sachen unterhaltsam findet oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Literarizität ist nicht eine Frage allein des Satzbaus. Es ist auch eine Frage des Romanbaus. Und dieser Roman ist auf eine wirklich grandiose Weise, also vom Gerüst her, konstruiert. Über anderes kann man sich jetzt auch sozusagen lange unterhalten. Also dass zum Beispiel Liebende im Bett sich als erstes über ihre nationale Identität oder die Umrisse ihres Landes unterhalten, ist Prinzip in diesem Buch. Es geht die ganze Zeit darum, wo kommt jemand her und daraus folgt dann alles Mögliche für die Gegenwart. Das ist das Prinzip. Deswegen müsste man schon unterscheiden, was ist möglicherweise misslungen an einem Punkt, aber was ist, sagen wir mal, in dem Vorhaben, das dieser Roman offenlegt, auch gelungen?
Na, und ich glaube, ich habe den Satz schon zitiert und ich zitiere ihn jetzt nochmal, nicht um ihn zu wiederholen, sondern um das Problem mit dieser missglückten Verdichtung nochmal anders anzugehen. Dieses, sie fassten sich die Geschichten ihres Landes jeweils kurz in einem Satz zusammen, ist praktisch auch eine Formulierung des Problems. Es wird viel, zu kurz angerissen, zusammengefasst oder dann eben, und da finde ich es wirklich auch problematisch, in etwas übersetzt, wo man, Hubert Winkel, Sie sagen, es sich natürlich streiten kann, ob man das jetzt witzig findet oder ob man es einfach nur klischeehaft findet. Ich zitiere hier noch was, ich nehme das oberste Blatt heraus, also es geht um diese Übersetzungsthematik zwischen dem Lyriker, der jetzt da seine Aufenthaltsgenehmigung darüber bekommen will, dass ein Gedicht von ihm übersetzt wird. Das Gedicht ist übrigens ein tolles Gedicht, um auch mal jetzt was Freundliches aus meiner Lektüre-Erfahrung zu berichten. Und da steht dann, ich nehme das oberste Blatt heraus, betrachte die erste fettgedruckte Zeile in persischen Schriftzeichen. Die Striche und Punkte liegen vor mir auf Papier. Sie liegen, aber bewegen sich anders als lateinische Buchstaben. Diese stehen aufrecht wie tragende Pfeile aus Beton gegossen, unverrückbar. Und an solchen Stellen finde ich, ist echt blödes Klischee einfach reproduziert, nämlich zu sagen, ach, guckt euch mal dieses schöne, sangliche Persisch an und dagegen diese Blockpfeiler aus dem Alphabet. Also was wird denn da an Message in so einem Satz mittransportiert, da finde ich es eigentlich nicht mehr lustig, sondern da finde ich es einfach nur noch ärgerlich.
Aber das ist Figurenrede, ne?
Ich weiß, dass es Figurenrede ist. Das kann man ja immer sagen, wobei das mit der
Figurenrede... Ja, es ist Figurenrede, also das kann man nicht immer sagen.
Nein, also wenn es darum geht, wie die Klischees erzählt werden. Was man natürlich schon sagen muss, ist, dass die Frage, wo die Figurenrede in diesem Buch aufhört und dann sowas wie... ja, Erzählerkommentar sich eben in diese Figurenrede mischt, dass es da Stellen gibt, wo ich das auch nicht so leicht mehr zu unterscheiden fand. Und also mir ist nicht lustig mit diesem Buch, mir ist eher so ein bisschen flau geworden, so ein bisschen wooden breasthaft, um es mal brutal zu sagen.
Zum Glück sind wir hier nicht in der literarischen Massentierhaltung. Daniela Striegel, was mir aufgefallen ist, und vielleicht liegt das auch an der Ausbildung der Autorin, die zeitlang als Journalistin gearbeitet hat, sie hat Volkswirtschaftslehre studiert, es gibt doch einige Erklärpassagen. Dadurch, dass so viel thematisiert wird, muss auch so viel erklärt werden. Das bezieht sich sowohl auf den ganzen Zerlegebetrieb, aber auch auf die historischen Auseinandersetzungen. Und das macht möglicherweise auch den Erzählfluss so ein bisschen schwergängig, sodass man sich am Ende fragt, was hält dieses Buch überhaupt zusammen? Worum geht es wirklich?
Also schwergängig sind nicht die Dialoge und die psychologischen Zuschnitte der Figuren finde ich auch durchaus mit leichter Hand gezeichnet. Aber es erklärt für mein Empfinden zu viel, wenn es um die Großmutter, um die polnische Großmutter geht. Da ist sehr, sehr viel Geschichtsnachhilfe drinnen. Wenn man jetzt etwas schreibt über einen Massentierhaltungsbetrieb, dann muss man natürlich diese Produktion auch erklären. Also das spielt schon wesentlich hinein. Ich glaube, es soll ein zeitgenössisches Gesellschaftsbild entwerfen und das macht sie schon raffiniert, wie sie diese Figuren, Hubert Winkels hat es gesagt, am Ende zusammenführt. Es ist so ein bisschen Thornton Wilder-mäßig, die Brücke von St. Louis Ray, wo alle sich am Schluss im Untergang begegnen. Und hier ist es ein fröhlicher Untergang. Also es ist kein richtiger Untergang. Es hat so ein etwas optimistisches Ende. Übrigens, das Gedicht, das der einzige Pluspunkt war von Beate Dröger, ist nicht von der Autorin, was wiederum dieses Lob etwas vergiftet.
Also wir halten den Dissens fest. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Und Federn überall, der neue Roman von Nawar Ebrahimi, erschienen im Luchterhand Verlag, Platz 4 der SWR Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Applaus Kommen wir zum nächsten Buch. Wir wechseln das Genre und zwar geht es nun um den neuen Gedichtband von Daniela Danz. Portolan heißt das Buch aus dem Wallstein Verlag, das auf Platz 3 der SWR-Bestenliste steht. Daniela Danz ist 1976 in Eisenach geboren und lebt heute als freie Autorin im thüringischen Kranichfeld. Sie schreibt Lyrik, Romane und Essays, sie verfasst Opernlibretti und promovierte über Krankenhauskirchen. Also eine vielseitig interessierte Autorin, die sich im neuen Gedichtband mit dem Meer beschäftigt, was der Buchtitel auch andeutet. Beate Tröger, vielleicht erklären Sie uns einmal, was unter Portolan zu verstehen ist.
Ja, dazu zeige ich jetzt mal diese Grafik auf dem Umschlag. Was Sie da sehen, sind die Kontinente und Linien. Und diese Linien, die auf diesem Umschlag zu sehen sind, die bezeichnen Seeorientierungsmarken. Also Portolankarten sind im 14. und 15. Jahrhundert entstanden, als die große Zeit der Seefahrer begann, um es auch darum ging, die Kontinente zu entdecken. Und diese Linien, die bilden die Orientierungshilfen. Wo ist ein Strudel, wo kommt man an den Hafen und so weiter und so fort. Und Sie sehen den Effekt, der sich damit einstellt, wenn man so eine Portolankarte anschaut. Das Land tritt hinter diesen Seewegen zurück. Und über diese Portolan-Metapher, Großmetapher, entwickelt Daniela Danz in ihrem Band eine zunächst einmal ganz konkrete Erforschung des Raums Meer und macht daraus dann aber auch wiederum eine Metapher. Vielleicht kann man so viel erst mal sagen.
Wir hören jetzt zwei Gedichte aus dem Band. Und zwar zunächst ein Seestück und dann ein Gedicht mit dem Titel Mariupol im Sommer 2018. Und dann sprechen wir vielleicht auch genau über diese Gedichte. Aus Portolan liest jetzt Sebastian Miro. Bitte sehr.
Seestück. Das war teuer, aber es hat sich gelohnt. Wie anders das Zimmer jetzt wirkt. Alle, die hereinkommen, betrachten den Schiffbruch und schätzen die blanke Behaglichkeit ihres gefahrlosen Lebens. Alexa fragt ungefragt, was ist das Beste? Und gibt selbst die Antwort. Betrachten fern aller Not. Man lobt Alexa und stößt darauf an, während die Masten brechen und als Zahnstocher auf das Sideboard prasseln. Man erschrickt, prustet und ruft nach Alexa, sie soll einen Lappen holen, um die Gischt vom Tisch zu wischen. War das ein Sturm? Waren das noch Meere? Voll freier Männer, freiem Handel. So deutlich sieht man selten, wie das Blatt sich wendet, ergreift der Hausherr das Wort. Was für ein Asset im Portfolio. Ein echter Iwasowski. Wie gut, dass er das Meer gemalt hat, solange es noch schön war. Wie gut, das Geld rechtzeitig ins Trockene gebracht zu haben. Man lacht über das schiefe Bild. Alexa erläutert den Kontext. Mariupol im Sommer 2018. Ich bin bei euch. Traurige Züge im Morgengrauen. Süße Beeren, nur eine Handvoll. Bittere Beeren, zwei Eimer voll. Ich bin in dem Wind, der den Müll vor sich hertreibt. Bin die Decke über dem Kind, das hustet. Bittere Beeren, die ihr ganz allein pflücktet am verseuchten Wasser im toten Hafen. Ich bin in den abgelegten Uniformen aller Herrenländer. Im toten Kanarienvogel, der von der Stange fiel. Im bösen Wort. Im Handgelenk des Schweißers, in den Sätzen der Propaganda auf dem Flur, durch den ihr müsst, im Weinen eines Mannes in der Dunkelheit, im Türen zuschlagen und draußen ziehen die Schlote des Stahlwerks kilometerweit vorbei. Das Kind schläft unter der Blütendecke, es weiß noch nichts. Ich bin bei ihm, ich weiß noch nichts. Wir wissen nicht, was kommt. Ich bin in eurer Hoffnung. Süße Beeren, die wir gemeinsam pflücken, in eurer Hymne zur Abfahrt des Zuges am Gleis, bleibt ihr zurück. Ich bin schon voraus, zur Sicherheit.
Sebastian Miró las aus dem Gedichtband Portulan von Daniela Danz, erschienen im Waldstein Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Daniela Striegel, vielleicht bleiben wir zunächst einmal bei diesem Seestück, in dem ein Bild des russischen Marinemalers Iwasowski auftaucht, aber auch eine Figur namens Alexa, die dann den Kontext liefert. Ja, worum geht es und in welcher sprachlichen Form ist das Seestück hier gehalten?
Also ich habe mich gefragt, ob das diese Computerfigur Alexa sein könnte, die hier befragt wird oder selbst Fragen stellt. Ich glaube, dass das Gedicht davon lebt, dass die beiden Sphären jeweils überbrückt werden. Also die Sphäre des Bildes, also der zweidimensionale Raum und die Gesellschaft in diesem Salon, die über das Bild spricht. Also die Massen des Bildes kippen als Zahnstocher auf die Theke der Menschen, die dort stehen. Auf der anderen Seite ist diese Alexa dann eben auch jemand, dem man zumutet, hier aufzuwischen, die also genauso gut eine Angestellte des Gastgebers sein könnte. Und damit spielt Daniela Danz, also damit, dass man nicht genau weiß, womit man es zu tun hat. Es ist natürlich jetzt ein ironisches Stück. Die Verfügungsgewalt über Kunst und über die Meere wird offenbar ausgeübt von Menschen, die das Sagen haben, die das Geld haben und die auf, sagen wir, auf sehr hohem Niveau sich beklagen darüber, dass die Zeiten sich geändert haben und das Blatt sich gewendet hat. Das ist ein Gedicht, das vielleicht eher einen Prosaton bevorzugt, während andere Gedichte in dem Band pathetisch, hymnisch aufgeladen sind und mit alten Formen spielen. Das ist eines von den eher sachlich gehaltenen.
Es wird mit alten Formen gespielt, manchmal werden auch vergangene Zeiten beschworen. Wenn man sich das Gedicht Mariupol im Sommer 2018 anschaut, das wir auch gerade gehört haben, da haben wir es mit einem lyrischen Ich zu tun, das beispielsweise von sich sagt, ich bin in dem Wind, der den Müll vor sich her treibt. Hubert Winkels, wofür könnte denn dieses lyrische Ich stehen?
Die beiden Gedichte, die wir ausgewählt haben, sind grundverschieden. Das erste ist sehr untypisch für den Band, muss man mal sagen. Ich finde es total gelungen. Es ist in jeder Silbe total klar, was es sagt, wo es endet, wie es die Botschaft transportiert. Das ist aber ganz anders als alle anderen. Das merkt man jetzt schon bei dem zweiten, dass die wenig miteinander zu tun haben. Erstens, man muss ja die Überschrift Mariupol im Sommer 2018 ist ja schon mal irgendwie, wirft ja verschiedene Fragen auf. Was fällt uns zu Mariupol ein? In der Regel hier, also wenn nicht gerade von Natascha Wodin, den Roman Sie kam aus Mariupol über ihre Mutter, ist Mariupol natürlich durch das Jahr 2022 sozusagen markiert, durch und durch, in dem drei Monate lang wohl der härteste Teil des Kriegs Ukraine gegen Russland spielte, was damit zu tun hat, dass Mariupol zur Hälfte aus einem Stahlwerk besteht. Wir haben der größten Stahlwerke der Welt, das über viele Kilometer sich erstreckt, weil es Tunnel hat, was schwerste Stahlkonstruktion. Und darin haben sich sozusagen die härtesten ukrainischen Kämpfer versteckt, von denen die Russen ja immer behauptet haben, das sind die Nazis. Also das sind die, nicht nur, dass sie es generell sagen, in diesem Fall sagten sie es, auch eine bestimmte Gruppe, deren Namen ich vergessen habe, hat sich da angesiedelt. Und es hat tausende Tote in diesen zwei Monaten gegeben. Der muss unendlich brutal gekämpft worden sein von Kämpfern, die vor dem Tod nie aufgeben würden. Das ist, was damit wesentlich verbunden ist. Und die Stadt ist seitdem sozusagen eine tote Stadt, mal abgesehen davon, dass sie wahnsinnig ungünstig liegt, da an der Kerschbrücke, wo Russland wirklich Interessen massiv hat. Warum aber 2018, das heißt die Zeit davor? Die Zeit danach würde man auch noch verstehen, man würde auch 2022 verstehen, aber die Frage, warum 2018, wenn man kein sonstiges Indiz hat, müsste irgendwie aus dem Gedicht hervorgehen. Und meines Erachtens tut es das in gewisser Weise, weil, wie wir am Ende vom Gedicht gelesen haben, gibt es ja relativ komplizierte Zeitbezüge. Ne? Also die Sprecherin, die Erzählerin oder das lyrische Ich sozusagen geht über in die Elemente einer Stadt und ihrer Bewohner, identifiziert sich mit ihnen, aber muss mehr sagen, es ist in fast sehr, sehr vielen Gedichten so, dass das Ich sich auflöst, das lyrische Ich, und sozusagen ein Subjekt-Objekt-Konglomerat bildet, auch so im metaphysischen Sinne, nicht nur sozusagen als lyrische Erfindung für eine Passage, sondern auch im religiösen Sinne, das wird ja auch mit vielen religiösen Bezügen untermauert.
Manchmal dachte ich, es ist sowas wie der Weltgeist.
Ja, natürlich, man kann auf Hegel kommen, aber vor ihm auch seine Vorbilder. Meister Eckhart ist zum Beispiel jemand, den Hegel sehr geliebt hat, aber es ist viel näher an Meister Eckhart sozusagen und die Innerlichkeitsvorstellung sozusagen des religiösen Mystizismus im Islam und im Katholizismus. Also das zieht sich durch das Buch, muss man sagen. Das ist jetzt hier nicht unmittelbar spürbar, aber es ist das Prinzip. Aber es weicht auch davon ab. Also sie geht sozusagen über, also das Ich geht über in verschiedene Elemente von der geblümten Decke des Kindes bis hin zu waffenähnlichen Dingen, also eigentlich zu allem. Und am Ende des Ganzen, finde ich, dann wird das Gedicht, also ich kann es bis jetzt eigentlich auch nicht richtig lösen, man muss auch Gedichte nicht lösen können, aber sagen wir mal, ich bin sozusagen hängen geblieben dabei, dass sie sagt, in eurer Hymne zur Abfahrt bin ich des Zuges am Gleis, bleibt ihr zurück, dazu gehören dann die Betroffenen, die Kinder, alle, die genannt wurden, ich bin schon voraus, würde man auch noch verstehen. Ich bin möglicherweise auf den Titel bezogen. Ja? Ich bin schon voraus vor all dem Schrecken, vor all dem Grauen, das auf euch hereinbrechen will. Und dann die letzten beiden Wörter sind zur Sicherheit. Da ist ja nun wieder mit Sicherheit nicht gemeint, dass das Ich sich entzogen hat und nicht das Leid mitmacht, sondern wahrscheinlich würde ich das deuten als einen Zeitsprung, als einen metaphysischen Sprung, der die, mit denen sie sich identifiziert hat, rettet, indem sie sie aus der Zeit nimmt, durch das Verfahren, das sie mit ihrer poetischen Kraft selber anstrengt. Also sie rettet sie aus dieser Tragödie, die sich anbahnt im Gedicht, vielleicht nur für das Gedicht. So habe ich mir versucht, diesen Titel und dieses Ende des Gedichts miteinander zu verbinden.
Ich würde gerne was ergänzen, was, glaube ich, wichtig ist für das Verständnis dieses Bandes. Es gibt einen langen Prosa-Gedicht-Text, der heißt Versenkung, der steht ziemlich am Anfang des Bandes. Und dieses Wort der Versenkung ist ja mindestens doppeldeutig. Ne? Also etwas wird ins Wasser versenkt oder wo in eine Grube versenkt, wie auch immer. Es geht am Anfang, habe ich gesagt, konkret um die Meere. Aber die Versenkung ist natürlich auch diese spirituelle oder metaphysische Dimension, die mitgedacht ist. Und diese Kippbewegung, von der Sie jetzt auch gerade gesprochen haben, die ist wirklich eine, die auf ganz vielen Ebenen dieses Bandes immer wieder durchgespielt wird. Also wir gehen von was ganz Realem, wir gehen von der Zerstörung der Meere, von der Umweltverschmutzung auch aus und dann kommen wir aber, indem wie diese Stimme sich auflöst, wie man das an diesem Gedicht gerade gut gesehen hat, immer auch genau in so eine Art, ja, ich würde sagen, wie überzeitliche Perspektive. Es ist ein ganz wichtiges Faktum, dass Daniela Danz sich sehr stark auch immer auf Hölderlin bezieht, Friedrich Hölderlin, der ja wiederum auch schon in seiner Dichtung auf die Antike zurückgeschrieben ist. Also es gibt eine ganz starke Historizität in dieser Dichtung. Und das Zweite, was ich noch ergänzen möchte, was, glaube ich, ganz interessant ist, Daniela Danz ist eben tatsächlich eine Autorin, die diese Kontexte, über die sie schreibt, reisend erforscht. Also die fährt wirklich seit, nicht jetzt in den letzten Jahren, ist es ja nicht mehr möglich, aber sie ist früher auch viel in Russland, in der Ukraine gereist. Es gibt religiöse Gedichte in dem Band, Hubert Winkels hat es gesagt, wo sie dann eben auch sich Lebensbedingungen der Kartäusermönche genauer angeschaut hat und so. Also wir haben es hier nicht mit einer Autorin zu tun, die, wie man sich es vielleicht so vorstellen könnte, immer im stillen Kämmerlein sitzt, sondern wirklich eine, die rausgeht und ihr Privileg, reisen zu können, auch nutzt. Und darüber, glaube ich, wird diese Anschaulichkeit der Gedichte, auch wenn sie dann in ihrer Deutung vielschichtig sind, doch irgendwie sehr angereichert, dass da so ein handfestes Erleben und Erfahren dahinter steht.
Ja, ich habe an die Grand Tour gedacht, der Adeligen, die durch Europa im 18. und 19. Jahrhundert gereist sind, der Jungen, um dort Erfahrung zu machen. Und wenn man ihre Danksagung liest, dann merkt man, dass die Grand Tour einer Lyrikerin von heute durch sämtliche Klöster, sämtliche Orden, also eben die Kartäuser, die Franziskaner, die Benediktiner, aber auch die Sufi-Mönche führt. Also das ist eine andere Form des Reisens. Und sie war auch, also die Autorin, auf einem Containerschiff und all das hat sie da hinein verarbeitet. Also das ist schon eine besondere Qualität, die sich auch auf die Sprache auswirkt, weil einige Gedichte ja bewusst so gebaut sind, dass sie diese Versenkung in der Sprache nachbauen, nämlich durch Wiederholung, also keine Refrains im üblichen Sinn, sondern Wiederholungen, die diese Sufi-kreiselnden Sufi-Bewegungen, diese Tanzbewegungen der Derwische, wie wir sie kennen, nachvollziehen wollen. Das ist die eine Spur und die andere Spur führt eben in die Antike. Also Homer ist ein großer Bezugspunkt und es gibt einen Schiffskatalog wie in der Ilias, natürlich mit modernen Schiffen. Es gibt ein schönes Gedicht, das heißt Die Rinder des Helios, wo einerseits zitiert wird das Loblied, die hymnische Verehrung dieser Rinder des Sonnengottes aus der Antike und dagegen gehalten wird offenbar ein Schiffsunglück, bei dem Rinder krepiert sind und dann also massenweise die Leichen der Kühe auf dem Wasser getrieben sind und so weiter. Also sie versucht das kontrastreich gegenzuschneiden und das funktioniert, finde ich, fast immer gut. An einigen Stellen habe ich mir gedacht, es ist vielleicht zu sophisticated oder zu gelehrt oder es will zu viel zeigen. Also jetzt hat sie so viel Klöster besucht, jetzt muss auch was ins Gedicht, so ein bisschen forciert. Aber insgesamt ist schon ihre Sprachbeherrschung und auch ihr Gefühl für Rhythmus beeindruckend.
Der Ausdruck sophisticated ist im Zusammenhang ihrer Sufi-Bewunderung natürlich ein schöner Neologismus. Herzlichen Glückwunsch.
Portulan, der neue Gedichtband von Daniela Danz, erschienen im Waldstein Verlag, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch der SWR-Bestenliste im Januar. Und auf Platz 2 steht der neue Roman von Eva Schmidt. Neben Fremden heißt das Buch, der 1952 in Bregenz geborenen Schriftstellerin. Ihr Roman Ein langes Jahr, der in ihrer Heimatstadt spielt, stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2016. Daniela Striegel, im Mittelpunkt des neuen Romans steht die ehemalige Pflegekraft Rosa. In welchen Lebensumständen lernen wir die Ich-Erzählerin kennen?
In den allergewöhnlichsten einer alten Frau, die als Pensionistin auf ein Leben zurückschaut, das einfach als misslungen ihr erscheinen muss. Sie hat einen Sohn, der ihr abhanden gekommen ist. Sie hat eine Mutter, die sie nervt, die sie nur aus Pflichtgefühl betreut, also eine alte Mutter, klarerweise, sie selbst schon alt ist, eine noch ältere Mutter. Sie hat einen Freund, mit dem sie sich sehr gut versteht und wo sich so etwas wie Zukunft abzeichnet, aber der stirbt plötzlich. Und sie hat Nachbarn, zu denen es keine richtige Beziehung gibt, kein Gespräch. Sie hat eine Freundin, die ja auch eher den Nerv zieht, eine ehemalige Arbeitskollegin. Kurzum, sie steht eigentlich isoliert da. Für mich ist das ein außergewöhnliches Buch über sehr gewöhnliche Einsamkeit, sehr gewöhnliche Frustration, Enttäuschung. Allerdings ändert sich ja was im Lauf der Geschichte. Und man könnte sagen, der Katalysator dieser Änderung ist ein Campingbus, den ihr Fred, ihr Freund, kurz vor seinem Tod geschenkt hat und mit dem die eigentlich zusammen aufbrechen wollten. Zu dem kommt es aber nicht mehr.
Zunächst einmal gehen wir in das Pflegeheim, wo die Mutter der Erzählerin lebt und da erfahren wir einiges vom angespannten Verhältnis der Erzählerin zur Mutter und davon handelt jetzt auch die Lesepassage aus dem Roman Neben Fremden trägt nun Isabelle Dumais vor. Bitte sehr.
Im Zimmer roch es schlecht. Ich öffnete die Balkontür, heiße Luft strömte herein. Ich setzte mich ihr gegenüber an den Tisch, schaute an ihr vorbei, während sie an mir vorbeischaute. Es war kein guter Tag. Schon auf dem Weg war ich ins Schwitzen gekommen. Kaum hatte ich das Gebäude betreten, wurde mir schlecht. Ich ging im Zimmer auf und ab, trat auf den Balkon, rauchte eine Zigarette, dachte über mein Leben nach. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte Tom gehabt, hatte jahrzehntelang geschuftet, ich hatte Don und dann hatte ich Fred. Jetzt gab es keinen Tom mehr, keinen Don, keinen Fred, keine Arbeit, auch wenn ich die am wenigsten vermisste. Ich hatte Un. Manchmal besuchte mich Pass. Ich telefonierte hin und wieder mit Margret und mochte Melody, obwohl sie ziemlich kompliziert war. Ich setzte mich wieder zu meiner Mutter. »Ich weiß, dass du alles verstehst, was ich sage«, sagte ich. Ich weiß auch, dass du sprechen kannst. In deinem Kopf ist nichts passiert, das dich daran hindern würde, zu denken. Du könntest gehen, draußen herumspazieren, du könntest noch immer in deinem Haus leben. Ich stand auf und ging ein wenig herum, zupfte verwelkte Blumen aus einer Vase, setzte mich wieder. Als ich Tom bekam, sagte ich, hast du tagelang nicht mehr mit mir gesprochen. Du hast dich vor den Nachbarn geschämt, weil ich viel zu jung und nicht verheiratet war. Du hast meinen Hund von einem Jäger erschießen lassen, hast gesagt, er habe ein Kind gebissen, obwohl es gar nicht stimmte. Du hast meinen Vater gehasst, weil er dich betrogen hat, wolltest dich aber nicht von ihm trennen. Ich will keine geschiedene Frau sein, hast du gesagt, hast ihn angelogen und erpresst, hast erreicht, dass er zu dir zurückkam. Danach hast du dich an ihm gerächt, hast dich ständig über ihn beklagt, hast ihn vor mir schlecht gemacht. Du wolltest nie etwas ändern, sagte ich. Ich sagte das alles, ohne es geplant zu haben. Ich war nicht in der Absicht hergekommen, meine Mutter zu beschuldigen. Mein Herz klopfte wie wild. Ich dachte, es würde zerspringen. Ich schaute sie an, wollte sie zwingen, mir in die Augen zu sehen. Doch sie drehte den Kopf noch weiter weg von mir. Ich sah nur das Weiße in ihren Augen. Dann machte sie den Mund auf und sagte etwas. Sie sagte es mit lauter, klarer Stimme. Sie sagte, »Bist du endlich fertig?« Genau das sagte sie.
Isabelle Demey las aus dem neuen Roman von Eva Schmidt. Neben Fremden heißt das Buch aus dem österreichischen Verlag Jung und Jung, das auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar steht. Vielen Dank. Hubert Winkels, auf den ersten Blick scheinen diese Szenen, und es gibt tatsächlich einige Szenen, unspektakulär zu sein. Was geschieht aber in den sprachlichen Tiefenschichten des Romans?
Entschuldigung, wenn ich das Gegenteil behaupte. Ich finde, das ist die spektakulärste Stelle im ganzen Roman. Ich habe schon, als sie mir mitgeteilt wurde, gedacht, warum nimmt man gerade die, die ich jetzt wirklich für sozusagen so gravierend halte im Wortsinn, also einschneidend für sie und andere, wie keine andere. Es gibt ansonsten einen lapidaren Ton, der jeden Schmerz, jedes Misslingen in unseren Augen abfängt und in so eine gewisse gewollte, logischerweise Mediokrität sozusagen auflöst. An dieser Stelle hier kommt, Sie haben es alle gehört, eine Form schon von Ablehnung und Hass mit zum Zug, die eigentlich nicht typisch ist für die, sagen wir, Haltung der Heldin, wenn man das so sagen darf. Man kann aber auch sagen, für die gesamten Verhältnisse in diesem Buch. Und ich bin auch nicht sicher, ob man sagen sollte, kann man natürlich, dass sie eine unglückliche Gestalt sei, der das Leben nicht gelingt. In dem Kosmos, den sie entwirft, in dem sich alle befinden, gibt es diese Form von Glück, die wir üblicherweise darunter verstehen. Gar nicht. Also diese Form von Zufriedenheit, von Saturiertheit, vielleicht auch sozusagen von Hingerissenheit, ja, von Tollfinden und so, die gibt's nicht. Die sind von vornherein ausgelöscht. Das erinnert ein bisschen an Bilder von Edward Hopper zum Beispiel, wo man auch nicht auf die Idee kommt. Oh, man kommt auf die Idee. Es ist die dargestellte Trauer, aber es ist natürlich eine völlig geschlossene Welt. Und was wir vergessen haben, bisher zu erwähnen, es gibt eine Ausnahme aus dieser Geschlossenheit der Welt, wenn es denn eine ist, oder eine Bestätigung, jetzt muss ich eine kleine Kunstpause machen, weil man das nicht ernst nimmt, was ich jetzt sage, Hunde. Ja, es sind die Hunde. Bei dem Roman liest man schon von wir und denkt, mit wem ist sie denn da unterwegs, bis man begreift, es ist ein kleiner Hund. Und sie besteht auch darauf, dass, wenn von ihr die Rede ist, der Hund immer mitgedacht wird und man im Plural redet. Und warum jetzt der Hund? Der Hund ist in einer Welt, die mit den ganzen emotionalen und existenziellen Aufs und Abs menschlicher Beziehungen relativ wenig anfangen kann. Der ist gut lesbar, er liest den Menschen relativ gut und kann sich bequemen in die Situation, die man ihm bietet. Und faktisch begibt sie sich auch in eine solche Haltung. Selbst als sie, wir haben es kurz angedeutet, von ihrem Fred dieses Wohnmobil geschenkt bekommt und das Wohnmobil ihr abhanden kommt, beziehungsweise leiht es einer Freundin, die es dann kaputt fährt. Und damit ist diese kurze Aufbruchidee auch hinüber, habe ich sofort gedacht, das ist die Erfüllung ihres Wunsches. Natürlich will sie dieses Wohnmobil nicht, weil es trägt sie woanders hin. Das Wohnmobil kündigt von einem anderen Leben, von einem Anderswo, von einem Anders. Dieses Anders gibt es aber in dem Kosmos nicht nur dieses Buch, sondern von den anderen Büchern, die ich von Eva Schmidt gelesen habe, auch nicht. Sie ist wirklich so speziell, wie eben Herr Diebenkorn, der Maler hier vorne drauf, oder Edward Hopper, in ihren Bildern sind. Das ist eine geschlossene Welt. Und neben Fremden ist schon eine gute Bezeichnung für diese Welt. Und das tut sie mit einer Konsequenz, dass man sich fast glücklich eingroovt in diese seltsame Melancholie, die alles durchzieht oder alles von Grund auf prägt.
Beate Tröger, es gibt ja in diesem Roman Sätze von großer Wucht, würde ich meinen. Einer lautet zum Beispiel, Zitat, wenn du erst einmal anfängst, rückwärts zu denken, geht's dem Ende zu. Wie würden Sie das einschätzen? Was ist da sozusagen die literarische Qualität? Wir haben schon einiges gehört, die Bildhaftigkeit, die Geschlossenheit. Was macht diese Prosa sprachlich so interessant, so eigen?
Also die geschlossene Welt korrespondiert mit einer gewissen Geschlossenheit der Sprache, aus der solche Sätze oder wie diese Szene mit der Mutter, ist das jetzt alles, bist du endlich fertig, die damit korrespondieren. Aber die Frage ist ja, warum jetzt in diesem Fall, in dieser Geschichte, diese Welt so geschlossen ist. Und ich glaube, dass es, ohne jetzt die ganze Handlung nochmal aufzurollen, schon wichtig ist zu erzählen, dass diese Verhältnisse, aus denen diese Rosa Buchs kommt, ja eben genau diese kleinbürgerlichen und irgendwie verhaltenen Nachkriegs- oder kriegsgeprägten Verhältnisse sind. Also der Vater hat ein uneheliches Kind in die Welt gesetzt, mit der Friseuse der Mutter, die also da immer so vorbeikam. Und alles wird so weggeschwiegen, dieses Wegschweigen und sich abschotten, das kommt aus einer ganz tiefen Verletzung dieser Protagonistin, die eben unter Umständen auch deswegen nicht mehr da weg will, weil sie es irgendwie geschafft hat. Das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch und so wird es auch nicht gesagt, aber ich glaube, es ist doch ein Stück weit vielleicht eine mögliche Antwort auf die Frage. Das liegt eben auch daran, dass die sehr früh zu überleben lernen musste aufgrund dieser, ich sage jetzt mal ein bisschen überheblich spießigen Familienverhältnisse, die aber ja repräsentativ auch für diese Zeit sind, in der die Eltern dieser Rosa aufgewachsen sind. Und an dieser Krankenhaus- oder Pflegeheimszene, die wir gerade gehört haben, wird ja noch mal ganz deutlich, dass in dieser Familie einfach nicht miteinander über die wirklich wichtigen Dinge gesprochen wurde. Es wurde geredet, aber es wurde nicht gesprochen im Sinne von Befindlichkeiten werden irgendwie ausgetauscht. Und da, glaube ich, ist ein wesentliches Erklärungsmoment für diese, ich würde sagen, es ist wie ein bisschen so ein Grauschleier über allem. Aber natürlich lebt diese Frau und in den Hunden, also es gibt dieses Hündchen Don und dann erbt sie noch von so einer Hippie-Frau aus dem Campingwagen, als sie einmal mit dem Campingbus losfährt, erbt sie eine Hundedame, die Gott sei Dank zur rechten Zeit kommt, weil nämlich ihr altes Hündchen dann stirbt. Und diese Hunde, die haben eben eine andere Form der Kommunikation für sie möglich gemacht. Also was Unmittelbares, was Lebendiges, was nicht immer so abgeklemmt und eingeschnürt und verhärmt und verhärtet ist, wie die Familienbeziehungen, die sie von früh an erlebt hat.
Diese Welt wird aber doch auch aufgebrochen in einer Szene, in der ein seltsamer Eremit, so könnte man sagen, auftaucht. Daniela Striegel, was hat es damit auf sich und in welcher, sagen wir mal, metaphorischen Bedeutung steht diese ganze Eremitenszene dann für den Rest des Romans?
Ja, mir gefällt an dem Roman gerade, dass er nicht darauf hinweist, Achtung, das ist jetzt metaphorisch. Also man kann es so lesen, aber man kann es auch einfach als Begegnung im Wald lesen. Und es stellt sich dann auch heraus, dieser Eremit ist jetzt nicht irgendein spirituell sich versenkender, sondern der ist einfach aus seinem Leben ausgebrochen. Also er lebt dort im Wald und sie tastet sich bei jeder Begegnung etwas weiter in seine Privatsphäre vor und die kommen dann richtig ins Gespräch. Ich wollte Hubert Winkels noch insofern widersprechen, als ich hier schon sowas wie Glück sehe, nur sagen wir sehr dosiert. Also dieses Glück sehe ich in der Beziehung, die nur sehr kurz war mit dem Fred. Das wird auch rekapituliert, er fehlt ihr. Das ist jetzt keine große Liebesgeschichte. Es heißt auch an einer Stelle, ja, er hat sie mal gefragt, ob sie nicht heiraten sollten. Und sie hat gefragt, warum? Hat er gesagt, Ja, aus finanziellen Gründen. Gemeint hat er, damit sie abgesichert ist. Aber das war ja dann doch zu wenig, also um darauf jetzt eine Zukunft aufzubauen in dem Alter. Ich wollte noch mal betonen, dass es sich nicht um eine selbstmitleidige Figur handelt, sondern das ist alles sehr trocken erzählt. Und das ist eine Figur, die sich selten in den Spiegel schaut, aber manchmal gar nicht drum herum kann, das zu tun. Und sie weiß, sie ist alt, sie weiß, sie hat den Großteil hinter sich. Aber sie hat, wo das aufbricht, neben der Eremitenszene, das sind vor allem die Nachbarn. Es entspinnt sich eine Beziehung zu der Tochter der Nachbarin. Da geht es auch um häusliche Gewalt und sie mischt sich ein. Also sie ist nicht nur passiv, sie tritt sozusagen auf den Plan, als es nötig ist. Und die Tochter dieser Nachbarin, mit der freundet sie sich richtig an. Und da gibt es dann auch sowas wie ein Zukunftsbild, der mit dem eigenen Sohn, wo sich auch was ergibt, ich will nicht alles verraten, da ist die nächste brutale Sache. Also die sehen sich auf der Straße und er verleugnet sie, nachdem sie jahrelang einander nicht gesehen haben. Also ich glaube, die Diagnose, dass das in der Kindheit liegt, die ist absolut richtig. Das ist eine brutale Familie, aus der sie kommt. Und diese Mutter, diese absolut lieblose Mutter, die nur um ihr eigenes Wohlbefinden kreist, die ist der Schlüssel natürlich zu dieser Geschichte.
Haben wir die falsche Leseszene ausgewählt, vielleicht das zu erklären? Es ist gar nicht so einfach, die richtige Szene auszuwählen.
Nein, es ist eine Schlüsselszene.
Deswegen haben wir sie ausgewählt. Naja gut, aber die Frage ist...
ist die Idee ja, dass dieses Buch keine Schlüsselszene hat und keiner haben kann. Aber natürlich hat es trotzdem welche. Aber man kann es sehr psychologisch lesen, dann gibt es Schlüsselszenen, logischerweise. Man kann es metaphysisch lesen, dann gibt es sozusagen keine. Beides ist völlig legitim, aber beides kommt auch hier und da in Schwierigkeiten. Also meine Lesart kommt zum Beispiel in Schwierigkeiten, weil sie, man muss es so sagen, eigentlich die Gute ist. Also wenn man sich überlegt, was sie tut, wenn sie etwas tut, zum Beispiel wird ihr Lebenstraum, sie hat ja einen mit dem Wohnwagen zerstört, mehr oder weniger mutwillig, wenn man das den Andeutungen entnehmen kann.
Es war eigentlich gar nicht der Lebenstraum. Das wäre schon wieder zu hochgegriffen.
Ja, ich wollte nur sagen, es gab überhaupt etwas, an dem sie sich orientiert hat. Und das wird in kürzester Zeit zerstört. Und sie geht hin und ist mit der Melody, befreundet sie sich wieder oder weiter, als wenn nie was gewesen wäre. Ihre Tochter vererbt sie sogar Dinge, dass sie nachher sozusagen studieren kann. Zu ihrer Mutter, die sie, wie wir gehört haben, hasst, setzt sie sich ans Bett, solange sie lebt und ist für sie da. Das heißt, das ist mir fast ein bisschen viel sozusagen. Sie hat schon etwas Jesushaftes in einer Welt, die sehr, sehr trübe ist. Das kann man, glaube ich, schon pathetisch oder nicht pathetisch auch mit rausarbeiten.
Man braucht ja immer auch was, worauf man sich dann eben, auch wenn irgendwas nicht aufgeht, wenn der Plan nicht klappt, worauf man sich wieder hin entwickeln kann. Und Sie haben es jetzt verraten, dass Sie dann der Tochter der Nachbarin ein Studium mitfinanziert, nachdem Ihre eigene Mutter verstorben ist. Also es gibt immer wieder in dem, wie Dinge nicht funktionieren oder Dinge anders sich entwickeln, schon auch immer wieder wie kleine Fensterchen, die aufgehen. Aber das sind eben wie so ein Türchen aus einem großen Adventskalender und nicht alles zugleich. Und ich will einfach eine Sache gerne noch sagen. Es klingt jetzt alles so ein bisschen lahm und grau und verhalten, aber das Interessante ist oder das Spannungsreiche ist, dass in diesen kleinen Amplituden eben doch irgendwie eine ganz starke Spannung sich aufbaut. Also ich habe dieses Buch sehr gern gelesen.
Ich habe aber auch den Eindruck, das ist jetzt von allen zwischen den Zeilen mitgesagt worden. Das gilt für mich auch unbedingt. Ja.
Ich glaube, das Buch lebt von seinen Lücken. Von all dem, was nicht ausgesprochen wird und was in einem schlechten Roman breit ausgeführt wird.
Das nehmen wir als Schlusswort zu diesem Buch. Neben Fremden, der neue Roman von Eva Schmidt, erschienen im Verlag Jung und Jung, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Wir kommen, Sie ahnen es bereits, zum Spitzenreiter, zu Platz 1 der SWR-Bestenlisten im Januar. Und dort steht der neue Roman von Literatur-Nobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai. Gömle ist weg, lautet der Titel des Buchs, das in deutscher Fassung von Heike Flemming im S. Fischer Verlag erschienen ist. Beate Tröger, zu Beginn des Romans lernen wir einen zurückgezogenen Mann kennen, der sich Onkel Joji nennt oder so genannt wird. Der ist schon im fortgeschrittenen Alter, ich glaube, er ist 91 Jahre alt und er bekommt es plötzlich mit einer Truppe von Monarchisten zu tun, die ihn zum König von Ungarn ausrufen wollen. Wie kommen die darauf?
Ja, also das ist eine ganz seltsame Truppe von Historikern und ich sag jetzt mal Freaks, die so Ahnenforschung betreiben und die eben auf ihn kommen, weil in seinem Stammbaum die Arpaden eine Rolle spielen, also ein ungarisches Königsgeschlecht. Und diese seltsame Truppe taucht jetzt bei Onkel Joji auf, der da in seiner Hütte auf dem Berg mit Schömle, dem Hund. Schömle heißt übrigens, habe ich nachgeguckt, ist das ungarische Wort für Brötchen.
Semmel, ist ja dasselbe Wort ja. Wie Semmel.
Semmel. Genau, also der da mit seinem Brötchen sitzt und die kommen da an und sagen, also irgendwie die Zustände im Land sind nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir brauchen eigentlich den König zurück und du bist es. Was dann passiert, ist ein bisschen lustig und dann aber natürlich auch wahnsinnig beklemmend, weil die sich bei ihm niederlassen und, vielleicht kann man das an der Stelle gleich dazu sagen, unter diesen Besuchern, diesen Monarchisten, ist einer, der auf den gleichen Namen hört wie der Autor dieses Buches, aber nicht unbedingt natürlich mit ihm identisch gemacht werden kann. Und darüber könnten wir, glaube ich, auch noch ein bisschen genauer sprechen, was dieser Lazi, wie er in dem Buch dann in der Kurzform heißt, auch für eine Funktion hat. Jenseits der großen Geschichte, was wollen diese Freaks von diesem uralten Onkel Joji? Warum wollen die, dass in Ungarn der König wieder eingesetzt wird? Das sind die Ausgangsfragen.
Zumal Onkel Joji gar nicht selber so erpicht ist, jetzt auf den Thron zu besteigen, wobei sich seine Meinung auch ständig ändert. Man weiß das nicht so genau. Hören wir doch mal rein in diesen Roman, der, das kann man vielleicht auch noch sagen, aus ultralangen Sätzen besteht. Man kennt das bei dem Autor. Sein letzter Roman bestand aus einem einzigen Satz. Jetzt ist es so, dass die Kapitel immerhin mit einem Satz belegt sind. Es sind, glaube ich, 11 Kapitel, also 11 Sätze. Sie müssen sich das jetzt folgendermaßen vorstellen. Erste Planungen für die Thronbesteigung laufen, aber so richtig geht das mit der Proklamation auch nicht voran, also das funktioniert nicht. Sie werden das ja jetzt gleich auch mitbekommen aus Laszlo Krasznahorkais Roman Schömle ist weg, liest nun Sebastian Miro, bitte sehr.
Ich hoffe, dass jetzt endlich etwas passiert. Entweder alle in die Klapse, das sage ich Ihnen, oder in den Knast. Was denken Sie?
Ich denke nichts, antwortete er da, trat durch das Tor zurück in den Hof, schloss ab, sah nach Schömle, ob der sich mit dem Riemen sehr die Haut aufgescheuert hatte. Und nun, er hatte, weil er noch nicht an die Kette gewöhnt war, also nahm er sie ihm ab, heftete innen an den Riemen ein dickeres Stück Wolltuch und cremte die Stelle am Hals, wo der Riemen durch das dichte Fell bereits die Haut erreicht hatte, mit Wundsalbe ein. »So ist es schon gut«, sagte er und tätschelte dem Hund die Schnauze, der ihn nur ansah, warum er diese fürchterliche Kette nicht abmachte. Das war kein schönes Spiel. Doch es war nichts zu machen. Es ist der Lauf der Dinge. Du bist groß geworden und liegst an der Kette, sagte er mitfühlend zu ihm. Du kommst dann manchmal mit, wenn ich in den Laden gehe. Abgemacht? Doch Schömle antwortete nicht. Er sah sein Herrchen nur verständnislos an. Der aber ging ins Haus. Und als ein paar Tage danach wieder die Besucher kamen, sagte er zu ihnen, ich habe über die Sache nachgedacht. Also darüber, was dieses Feuer ihnen mitteilen wolle. Und er sei zu dem Schluss gekommen, dass das Feuer hier bei ihnen auf dem Hundsrosenberg deutlich mache, dass Gewalt, Vernichtung und Aggression uns auf die schlimme Seite der Geschichte spülen. Und falls noch einer von ihnen Zweifel haben sollte, er schaute in die Runde, welches Mittel zu ihren Zielen passe, dann könnten sie sich ruhig auf seine Überzeugung verlassen, dass sie nur auf dem Weg des Friedens eine Chance haben. Der Herr im Himmel hat nämlich alles schon vorherbestimmt. Es wird so kommen, wie er es will. Das heißt, wann er es will und was er will. Das verkünde ihm der Herr im Himmel durch Zeichen. Denn was das Warum angehe, so bedürften sie keines Rats und keiner Anleitung mehr, denn sie seien sich alle einig. Und sie seien sich schon einig gewesen, bevor sie einander kennengelernt hätten, wenn er nicht irre. Er schaute wieder in die Runde, dass ihr einziges Ziel sei, das heilige ungarische Vaterland wieder auf den Weg zu bringen, den dieses Vaterland bestimmt habe. Auf den Weg in die Obhut der Jungfrau Maria und der heiligen Krone. Und er betone besonders, auch auf die Gefahr hin, dass er sich wiederhole, dass dieses ganze Monarchieding letzten Endes das Ziel hat, die Tugenden entsprechend der Bestimmung der Jungfrau Maria und der Heiligen Krone wiederherzustellen. Denn man kann nicht mehr von falschen und richtigen moralischen Fragen sprechen, weil überhaupt niemand mehr vom Guten oder Bösen geleitet wird. Und falsche moralische Antworten gibt es ebenso wenig, weil heutzutage die Moral als Ganzes im Leben fehlt. Sie speist sich auch nicht aus religiöser Überzeugung. Und deshalb sagt sie, sie brauche dafür überhaupt keinen Glauben. Man muss sich nur mal umsehen, von welchen Prinzipien diese Welt neuerdings geleitet wird. Und dann ist klar, was zu tun ist, meine Herren.
Sebastian Miró las aus Laszlo Krasznahorkais Roman Schlemmen ist weg. Man hört, man kann auch solche langen Sätze einfach verdammt gut vortragen, wenn man so gut liest wie Sebastian Miró. Jömle ist weg, ist von Heike Flemming aus dem Ungarischen ins Deutsche übertragen worden. Und das Buch steht, ich sagte es bereits, auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Januar. Daniela Striegel. Wir haben ja jetzt einen ganz guten Eindruck bekommen von der Machart, von der eigenwilligen Sprachkunst des Nobelpreisträgers. Was ist charakteristisch für diese Prosa?
Also seit ich den ersten Roman von Krasznahorkai gelesen habe, das ist sehr lange her, das war Satans Tango, habe ich einiges von ihm gelesen, aber noch nie ein so lustiges Buch. Und man hat ja auch gemerkt, diese Sätze, Krasznahorkai ist ja stark von Thomas Bernhard beeinflusst, hat sich auch immer zu Bernhard bekannt. Das sind ja keine Schachtelsätze, die sind syntaktisch nicht so schwierig. Das sind parataktische Sätze, die halt statt eines Punktes einen Beistrich haben und dann geht's so dahin. Die Perspektiven wechseln innerhalb des Satzes, klar, weil der ist ein ganzes Kapitel und es kommen dann eben auch seine Mitstreiter oder seine Unterstützer und Fans zu Wort. Und dieser Onkel Yoshi, das ist kein wirklich Guter. Er redet da zwar von Moral, aber so ein richtig Guter ist er nicht. Er drückt sich auch sehr drastisch aus. Er spricht von den dreckigen Habsburgern. Er nennt Barack Obama den elenden Negerpräsidenten. Er ist ja ein Monarchist und er will die Welt verbessern durch die Monarchie. Er findet zwar, dass er selbst dafür zu alt ist, aber er findet auch, wenn sozusagen der Ruf an ihn ergeht, dann kann er nicht kneifen. Und Krasznahorkai hat ja immer gesagt, dass er kein politischer Autor sein will. Aber das ist unglaublich treffend und boshaft. Und wie er da, das heutige Ungarn, es spielt ja nicht heute, sondern eben zu Obamas Zeiten. Orban ist seit kurzem an der Macht und alle rechnen damit, dass er noch 2 Jahre Präsident sein wird, dann ist man ihn los. Und wie er dann zeigt, wie dieses Land korrumpiert ist, wie dieses Gerede von der heiligen ungarischen Nation oder von der Stephanskrone, also der heilige Stefan war ja ein solcher Padenkönig und dieser heilige Stefan wird ja von den heutigen Machthabern ununterbrochen im Munde geführt und das wird nur lächerlich gemacht. Also dieser Mann, der daran glaubt, dass er Ungarn erlösen wird können, ist ja einer ohne entsprechende Mittel. Alle haben übrigens Schnurrbärte, also das ist auch klar. Ein richtiger ungarischer Mann, heißt es immer, hat das und das und die sind ja alle sehr durch und durch ungarische Männer. Also mich hat das nicht nur an Bernhard erinnert, sondern auch an Bohumil Hrabal. Es ist ein Schelmenroman, der sehr viel von diesem tschechischen, skurrilen Humor hat, wo, oder man könnte sagen, fantastischer Realismus. Es ist einerseits ganz realistisch und andererseits aber so märchenhaft verfremdet und das auf eine unglaublich komische Art und Weise.
Hubert Winkels, ein Kritikerkollege hat sinngemäß geschrieben, der politische Wahnsinn der Welt sei in diesem Stil, über den ja Daniela Striegel auch gerade eben gesprochen hat, sehr gut aufgehoben. Wie würden Sie das beurteilen?
Wenn man damit einen gewissen Leerlauf meint, der mit starken machtbezogenen Vokabeln am Laufen gehalten wird, würde ich dem zustimmen. Das Problem, wenn wir den darstellen, vielleicht ist das auch ein notwendiges Problem, auch im Umgang sonst mit Kritiken, mit dem Buch, besteht natürlich darin, das über den Inhalt zu tun. Und ich finde, den Inhalt hat man im Grunde gehört, wenn man eben diese Lesung gehört hat. Dazu gibt es Variationen. Das war noch sozusagen die stärkste, drastischste, moralisch aufgeladenste, konkreteste von all diesen Passagen, die darum kreisen, dass die Idee einer alten Majestät noch aktiv ist in den Köpfen. Welchen weiß man auch nicht genau. Man weiß noch nicht mal, ob er selber eine Projektion seiner ihn umgebenden Gruppe, die auch sich wandelt im Text, ist, oder umgekehrt, die immer wieder neu zu ihm kommenden, eine Projektion von ihm? Ist es ein Selbstgespräch, das er die ganze Zeit führt, indem er als uralter Mensch halluziniert, wer mal bei ihm war? Aber das Ganze passiert immer wieder in einer ähnlichen Gestalt. Er ist manchmal an verschiedenen Orten, die man auch nicht so genau unterscheiden kann. Eine ganze Weile ist er in der Justizvollzugsanstalt, dann ist er in der Psychiatrie, dann ist er an einem besonderen Ort in der Psychiatrie und man fragt sich, wie kommen Leute zu ihm, aber es entsteht quasi immer wieder ein ähnliches Setting. Und das Ganze kommt im Grunde 300 Seiten nicht vom Fleck. Es ist hochredundant, es ist stark von Wiederholungen geprägt, auch weniger zielgerichtet wie bei Bernhard zum Beispiel, sozusagen, dem man ja mit dem Affekt auf etwas gegen etwas lange folgen kann. Hier dreht man sich eigentlich sehr stark im Kreis, wobei wir wieder wie bei Portolan eben in dieser Kreisbewegung sind. Das ist natürlich kein Zufall. Wenn man die Nobelpreisrede von ihm gelesen hat, die basiert ja nur darauf. Also die wird ja direkt gesagt, da geht ja immer einer von einer Ecke in die andere und sagt, er kreist und kreist und kreist. Und die ganze Nobelpreisrede hat ja quasi gar keinen Inhalt. Ja, es werden Dinge durchgespielt, die nicht mehr in Geltung sind, wie Engel und so weiter. Und es gibt keine Erlösung von diesem ewigen Kreislauf des Negativen, wenn man so will. Und diese Kreislaufbewegung ist es eigentlich, die sozusagen gerade so am Laufen gehalten wird durch Stoff, dass sie funktionieren kann. Das halte ich allerdings für eine Kunst, muss ich jetzt sagen. Aber wenn man jetzt jemandem normal ein Buch erklärt, ein Buchhändler will jetzt dieses Buch erklären, über den Inhalt des Buchs, glaube ich, wird man diesem Buch, das gilt nicht für viele Bücher, dieser Satz, man könnte ja sagen, das gilt für alle guten Bücher, tut es nicht. Aber für dieses Buch, meine ich, gilt es wirklich. Und wir können aber schlecht darüber reden, ohne über den Inhalt zu reden oder über die Differenz von Form und Inhalt zu reden, wie ich das jetzt tue. Deswegen ist es ganz schwer greifbar, was er tut, überhaupt plausibel, für andere Dritte plausibel zu machen. Also man muss ihn sozusagen, glaube ich, mit dieser Verstörung lesen.
Ich kann zwei Sachen vielleicht zur Erhellung beitragen. Die ersten beiden Sätze, das erste ist nämlich das Motto des Romans. Man weiß auch gar nicht, ob es ein Motto ist, weil da müsste eigentlich vielleicht ein Mottogeber dabei stehen. Aber ganz am Anfang auf der ersten Seite steht, ich habe gesprochen. Das ist also eine Bewegung, die sich schon am Anfang eines Buches sozusagen in sich selber verschließt. Und dann ist der erste Satz des ersten Teils, ich lege kein Holz mehr nach. Und ich glaube, diese beiden Sätze beschreiben eigentlich ganz gut, was Hubert Winkels jetzt ausgeführt hat. Also das sind Bewegungen, die sich in sich selber verschließen. Ich würde aber trotzdem schon noch mal betonen, was Daniela Striegel gesagt hat. Es ist zum Teil unglaublich komisch, wie Krasznahorkai diesen Text vorantreibt. Und es hat in dem, wie über Ungarn gesprochen wird, wie über eine Rückwärtsgewandtheit dieser Monarchisten, die sich dann auch in dem Lesen von schlechten Nationaldichtern, der Nationaldichter Was, der von Orban auch so verehrt wird, der spielt eine Rolle und dessen Geliebte eine Schauspielerin. Also es gibt so einen gewissen Hang zum Holzschnitt und zum Kitsch innerhalb dieser Leute, wo ich dann sagen würde, da ist dieses Buch natürlich extrem politisch im Blick auf das heutige Ungarn, denn wie wir wissen oder vielleicht auch nicht wissen, aber Ungarn hat ganz viele avanciertere ästhetische Positionen in den letzten Jahren regierungsseitig immer weiter an den Rand gedrängt. Also da sind durchaus ganz reale Verhältnisbezüge mit in dieser Erzählung drin. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, indem wir diese Rückwärtsgewandtheit in diesem Text vorgeführt wird, können wir die auch als eine Parabel auf eine Bewegung lesen, die ja in ganz vielen europäischen Ländern gerade im Schwange ist, wo Ungarn nur leider eine traurige Vorreiterrolle hatte.
Darf ich da was ergänzen? Das Raffinierte von Krasznahorkai ist ja, dass er Orban mit seinem Helden rechts überholt. Der Orban ist aus der Sicht dieses Onkel Joshi ein Versager, der nichts weiterbringt. Es wäre ja ganz leicht, ihn von links zu kritisieren, aber die Satire funktioniert so viel besser. Zum Beispiel gibt's einen Thron, der noch von den Arpaden stammt. Aber der Thron ist in irgendeiner verkommenen Wohnung von einem verwahrlosten ehemaligen Baron gelandet und das Familienoberhaupt benutzt diesen Thron ausgepolstert, weil er Rückenschmerzen hat. Und jetzt muss der von einem Gesandten aus dieser Wohnung herausgeholt werden, weil er für die Krönung vorbereitet werden muss. Ja, und klar ist, dass jemand, der behauptet, er ist der König von Ungarn, der bereits unter Reichsverweser Horthy gekrönte König, dass der im Irrenhaus landet. Das ist ja logisch. Und noch ein Wort zu Krasznahorkai im Text, also dieser László Krasznahorkai, das ist ein junger Mann, er sagt immer das László-Kind, der eine Gitarre hat und traurige Lieder komponiert und singt. Und natürlich auch macht sich der Autor über sich selbst lustig, denn mit diesen traurigen Liedern kommt er überhaupt nicht gut an beim Volk. Und wir wissen ja, dass Krasznahorkai ganz ungeliebt ist bei Orban und seinen Mannen und deswegen auch kaum noch in Budapest anzutreffen ist. Und der König, Onkel Joshi, der nicht Majestät genannt werden will, empfiehlt ihm, er soll doch solche Lieder schreiben wie die anderen. Er soll doch so wie die alten, schönen Volkslieder die Nation emporrichten. So was muss er schreiben, dann wird er Erfolg haben. Wenn man das als Ungar liest, muss man natürlich noch viel mehr lachen, weil das sind Anspielungen drin, die wir nicht verstehen. Aber auch so ist es eigentlich eindeutig.
Na, es gibt auch tatsächlich sehr viel Verweise auf gegenwärtige bzw. zurückliegende politische Entwicklung. Und manchmal treten ja auch Figuren der Zeitgeschichte auf. Also das kann der Bundespräsident sein von Deutschland oder auch Prinz Reuß, der, so lesen wir in dem Roman, befreundet ist mit Onkel Joshi. Das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, dass Prinz Reuß dann mal sowas macht wie ein Putsch, der dann erkläglich scheitert und dass er dann, ja, Sie kennen die Geschichte. Es gibt dann so Formulierungen, eine würde ich gerne erwähnen, da habe ich das Gefühl, dass es doch um das geht, was Beate Tröger gerade gesagt hat, nämlich um eine dezidiert politische Entwicklung, die eben jenseits von Ungarn stattfindet. Da heißt es zum Beispiel, die Monarchisten hadern mit dem, Zitat, historischen Chaos dieser globalisierten Zerstörung, die das gute Empfinden eines jeden Ungarn verletzt und zugrunde richtet. Also man könnte etwas plakativ natürlich fragen, Beate Tröger, ist das so etwas wie ein Wutbürgerroman?
Naja, es ist jedenfalls ein Roman, der ergründet, was für psychische, und ich meine es jetzt nicht so individualpsychologisch, sondern kollektivpsychologisch, was es für Muster braucht, damit bestimmte politische Verhältnisse gedeihen oder eben nicht gedeihen. Und wir haben noch nicht über den Hund geredet.
Der ja weg ist.
Der ja weg ist.
Und dann also, wiederkommt. Und,
ja, also dieser Schömmle, der heißt, das ist ein wechselnder Hund. Wenn einer stirbt, kommt ein neuer nach.
Das ist wie bei den Aparten.
Ja. Da kommt ein neuer nach und der muss dann eben wieder, wir haben es vorhin in der Lesestelle gehört, an die Kette gelegt werden und es wird gesagt, das ist das Schönste, ist für die Ungarn, dass sie alle Hunde haben und dass man diese Herr-Hund-Beziehung, dieses etwas an die Kette nehmen und das unterjochen als ein wichtiges und konstitutives Moment in diesem Roman auch lesen muss, beantwortet vielleicht Ihre Frage nicht ganz, aber ich glaube, dass es tatsächlich eher in so einem Sinn gefragt wird, welche Disposition herrscht in einer Gesellschaft vor, damit sich Herrschaftsverhältnisse perpetuieren und auch restituieren lassen.
Tatsächlich habe ich bei diesem Prozedere, dass jeder Hund denselben Namen trägt, an diesen Ausspruch gedacht, der König ist tot, es lebe der König. Aber vielleicht sollten wir noch etwas sagen zu dieser Übersetzungsleistung. Das erscheint mir doch ganz wichtig, denn so leicht ist diese Prosa gewiss nicht aus dem Ungarischen ins Deutsche zu übertragen. Wie würden Sie das sehen?
Ich finde vor allem die schlecht übersetzten Liedtexte das Gute dran. Die muss man schlecht übersetzen, weil er will ja zeigen, wie blöd die sind. Sind alle begeistert davon. Sonst ist es sehr flüssig übersetzt. Aus dem österreichisch-ungarischen Kontext heraus hätte ich mir vielleicht eher Theresia Mora als Übersetzerin gewünscht. Denn es ist für meinen Geschmack manches sehr bundesdeutsch und das klingt für ein ungarisches Dorf sozusagen aus nachbarschaftlicher Perspektive ein bisschen seltsam.
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Heike Fleming eben schon seit Jahren László Krasznahorkai übersetzt, dass sie auch viele andere Autoren aus dem Ungarischen übersetzt. Peter Esterházy zum Beispiel die Essays, sie hat Gedichte von Szilárd Balbay übersetzt und sie ist eine sehr, sehr gewissenhafte Übersetzerin. Ich finde immer, dass gerade wenn es um solche Satzgelanden geht, wie wir sie jetzt in dem Fall haben oder auch in dem vorangegangenen Roman von Krasznahorkai, dass es eigentlich immer schon dann eine große Kunst ist, wenn man einfach nicht mehr reflektiert, dass man hier etwas Übersetztes liest und die Selbstverständlichkeit, mit der einem dieser Text doch auch eingeht, auch in seiner Kunstform und in seiner Kunstfertigkeit, die ist beträchtlich.
Ja, auch die Kunstwörter, nicht? Also der Onkel Joshi hat zum Englischen eine gespaltene Beziehung und er hat sich das so zurechtgelegt, also statt geklort sagt er immer geklont und
Computer, sagt
Stefan. Ja, also das hat sie, finde ich, auch sehr schön nachempfunden.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Laszlo Krasznahorkais Roman Gömle ist weg, in der deutschen Fassung von Heike Flemming, steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Januar. Und damit kommen wir zum Ende der Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen auf unserer Homepage swrkultur.de und im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren in Karlsruhe heute zu Gast Daniela Striegel, Beate Tröger und Hubert Winkels. Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Demey und Sebastian Miro gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.